Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Bis Ende dieses Jahres wolle man sich mit dem Betriebsrat über Umbau- und Sparmaßnahmen einigen. Das hatte der neue BMW-Chef Oliver Zipse auf seiner ersten Betriebsversammlung als Chef von BMW am 27. September angekündigt. Und dieser Ankündigung, der folgte heute nun am 27. November, die Umsetzung. Die Gespräche sind beendet, die Mitarbeiter wurden über das Ergebnis informiert. Mehr dazu gleich. Außerdem schauen wir auf die anhaltenden Probleme bei Boeing sowie auf eine Studie über Klimaschutz und DAX-Konzerne. Was tun Sie für den Klimaschutz? Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Immerhin ist er im Zeitplan geblieben, der neue BMW-Chef, um Maßnahmen für einen Sparkurs mit dem Betriebsrat auszuhandeln. Maßnahmen, über die heute die Belegschaft informiert wurde. In München begrüße ich unseren Korrespondenten für das Bundesland Bayern, Michael Watzke. Herr Watzke, nachdem gestern Audi über massive Einsparungen und einen umfangreichen Stellenabbau informiert hatte, gibt es da ähnlich harte Einschnitte bei BMW mit Blick auf den Stellenplan?
Nein, die BMW-Mitarbeiter kommen von allen großen deutschen Automobilbauern noch am glimpflichsten davon. Kein Stellenabbau, auch keine pauschalen Lohnkürzungen. Wir gehen den BMW-Weg, hat BMW-Chef Oliver Zipse auf der Betriebsversammlung heute in München gesagt. Es gibt Einschnitte, die den erfolgsverwöhnten BMW-Mitarbeitern durchaus wehtun werden. Es gab heute auf der Betriebsversammlung, so habe ich aus zwei Quellen erfahren, keine Pfiffe, aber es gab viele Nachfragen. Sie hat lange gedauert, diese Betriebsversammlung, weil es eben auch bei BMW Einschnitte gibt.
An welchen weiteren Stellschrauben will denn der Konzern drehen, um Einsparungen zu erzielen?
Es gibt Einschnitte bei der Erfolgsbeteiligung, die BMWler am Ende eines Geschäftsjahres bekommen. Ein Beispiel: Letztes Jahr hat ein typischer Bandarbeiter eine Einmalzahlung von 9.000 Euro für das Geschäftsjahr 2018 bekommen. Bei gleichem Unternehmenserfolg in diesem Jahr würde der Mitarbeiter nach der neuen Regelung 7.600 Euro bekommen, also 1.500 Euro weniger. Es gibt auch in einigen Fällen eine Reduzierung des Weihnachtsgeldes, denn das wird nicht mehr auf der Basis von 40-Stunden-Verträgen, sondern auf 35-Stunden-Verträgen berechnet. Oliver Zipse hat heute, also der BMW-Chef hat heute gesagt, wir haben gemeinsam mit dem Betriebsrat eine solidarische Lösung erzielt. Damit können wir auf drastische Maßnahmen verzichten im Vergleich zu Audi. Tatsächlich, das sind eher moderate Maßnahmen.
Und zur Einordnung noch, warum überhaupt besteht die Notwendigkeit zum Sparen? Die Verkaufszahlen sind doch aus Sicht von BMW zumindest durchaus gut.
Die Verkaufszahlen ja, die Unternehmensrendite dagegen nicht mehr. Sie lag in den vergangenen Jahren zwischen 8% und 10%. Jetzt liegt sie eher zwischen 6% und 8%. Und das ist zu wenig aus Sicht des BMW-Managements. Ein wichtiger Grund für die gesunkene Rendite: die hohen Investitionen in die E-Mobilität und in Zukunftstechnologien. 300 Millionen für ein Innovationszentrum im Münchner Norden etwa. Ein weiterer Grund: BMW konnte seine Autos nicht mehr so teuer verkaufen, musste teilweise Preisnachlässe gewähren. Das schmälert die Rendite. Man kann das ganz gut an BMWs Elektropionierauto i3 sehen. Dieses E-Auto hat Milliarden in der Entwicklung gekostet, etwa für neue Baustoffe wie Kohlefaser, aber es hat sich viel schlechter verkauft als erhofft. Das hat BMW viel Geld gekostet. Nun sollen die Kosten sinken.
Und eine Nachfrage noch, Sie hatten es ja schon angedeutet, aber waren diese Gespräche eine schwere Geburt? Ist da was bekannt geworden, wie harmonisch oder eben nicht die Gespräche verliefen zwischen Konzernspitze und Betriebsrat?
Also ich habe ja gesagt, ich habe mit zwei Quellen im Hintergrund gesprochen, die ich nicht namentlich nennen kann. Beide haben gesagt, dass die Gespräche harmonisch verlaufen seien, dass es keinen größeren Streit gegeben hat. Der Verlauf der Betriebsversammlung zeigt auch, da hat ja nicht nur BMW-Chef Zipse gesprochen, sondern auch Gesamtbetriebsrat Schoch von BMW. Es gab da keine Pfiffe, es gab Nachfragen, aber insgesamt scheint es tatsächlich sehr viel harmonischer bei BMW abgelaufen zu sein als bei anderen Autobauern, etwa bei Volkswagen.
Michael Watzke über die Betriebsversammlung bei BMW. Und wie die dort bekannt gegebenen Sparmaßnahmen bei den Anlegern an der Börse ankommen, das werden wir jetzt von Jan Plate erfahren, den ich nun in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Wie fällt denn, Herr Plate, die Reaktion jetzt aus?
Ja, also der Blick auf die BMW-Aktie, die kann fast 1% zulegen, wobei auch die Papiere von Volkswagen sich um 1% verteuern. Die Anteilsscheine von Daimler hinken so ein bisschen hinterher. Daimler Papiere sozusagen nur mit einem Plus von einem Viertelprozent. Ja, und es gibt ja viele Fragen zur Autobranche, auch Fragen zum VDA, dem Verband der Automobilindustrie. Und deswegen jetzt das Börsengespräch mit Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und wollte zunächst mal wissen, die großen deutschen Autobauer mit den Oberklassewagen für die Kunden viel Geld bezahlen, die Geld in die Kassen der Autobauer bringen, aber doch irgendwie die fetten Jahre für die großen deutschen Autobauer sind so ein bisschen vorbei.
Der Margendruck ist immens, von daher gehen wir nicht davon aus, dass die Autobauer das Profitabilitätsniveau, das sie in den letzten 5 oder 10 Jahren gehabt haben, vor der Dieselkrise tatsächlich wieder erreichen werden. Man könnte sagen, ja, es steht ein bisschen Magerkost bevor.
Die Volkswagen-Tochter Audi, die plant jetzt bis 2025 unter dem Strich 7.500 Stellen abzubauen, was auch bisher überhaupt so generell aus der Autobranche zu hören ist. Kann es nicht wirklich überraschen, beziehungsweise auch rechnen Sie mit einem Kahlschlag in der Branche weiter?
Ich gehe zumindest davon aus, dass der Stellenabbau ein dominierendes Thema bleiben wird, auch bei anderen Autokonzernen. Denn es ist schlichtweg so, ein E-Auto hat deutlich weniger Komponenten, muss dementsprechend auch von wesentlich weniger Mitarbeitern zusammengebaut werden. Darüber hinaus schaut man sich natürlich in Zeiten, in denen der Kostendruck zunimmt, auch die Verwaltungsstrukturen an. Auch da gilt es, effizienter zu werden. Von daher, das Thema Stellenabbau wird uns in der Autobranche ein Stück weit begleiten.
Gestrichen wird oft in der Verwaltung und dann werden aber Milliarden eben investiert. Sind das die richtigen Stellschrauben und warum müssen die Autobauer diese unglaublichen zweistelligen Milliardensummen investieren?
Naja, diese Investitionsintensität, die ist natürlich darauf zurückzuführen, dass man sich sozusagen dreiteilen muss als Autokonzern. Auf der einen Seite gilt es natürlich darum, die bestehende Motorenpalette für Benziner- und Dieselmotoren weiter zu pflegen, weiter zu entwickeln, denn damit wird noch immer das Gros der Umsätze gemacht. Dann haben wir die E-Mobilität, die natürlich auch ein wichtiger Trend ist, politisch gewollt, wird sie wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre in der Autobranche ein Stück weit dominieren. Aber Experten sind sich auch einig, dass das eher eine Übergangstechnologie sein wird. Von daher der dritte große Block, dann wirklich die finale Zukunftstechnologie, ob es der Wasserstoffantrieb oder die Brennstoffzelle ist.
Die Autobranche muss umdenken von der Produktion hin zu neuer Mobilität, zu neuen Konzepten. Der VDA, der Verband der Automobilindustrie, ist dabei, seine Spitzenposition neu zu besetzen. Es deutet sich an, dass es die frühere CDU-Politikerin Hildegard Müller werden könnte. Hildegard Müller ist 52 Jahre alt, ehemalige Staatsministerin im Bundeskanzleramt, war bis Oktober Netzchefin des Energiekonzerns Innogy. Was erwarten Sie vom VDA und von der neuen Chefin oder einem neuen Chef?
Die neue Chefin, der neue Chef müssen sicherlich zunächst mal den eigenen Laden in den Griff bekommen. Viel Porzellan ist zerschlagen worden und zwar nicht, weil irgendwelche anderen schuld waren, sondern weil die Autobranche selbst Fehler begangen hat. Und ich glaube, da muss tatsächlich einmal richtig durchgekehrt werden.
Die Veränderungen in der Autobranche, eben auch für die IAA, die Internationale Automobilausstellung. Es geht statt Frankfurt um möglicherweise eine neue Veranstaltungsstadt und besonders um neue Konzepte, mehr Mobilitätsdienste. Soll die IAA in Frankfurt bleiben oder vielleicht doch ähnlich wie Tesla nach Berlin, auch näher an die Regierung dran und eben andere Konzepte, weniger eine Leistungsshow, nachdem man zuletzt bei der IAA auch viele Demonstrationen und Proteste gesehen hat?
Ich bin immer gerne auf die IAA in Frankfurt gegangen. Das war natürlich vor der Haustür. Aber Fakt ist sicherlich, die Leistungsshow, die wir aus den vergangenen Jahren, Jahrzehnten kannten, wo immer mehr PS gezeigt wurden, die gehört sicherlich der Vergangenheit an. Die Autobranche muss umdenken, muss sich eben auf die Mobilität der Zukunft konzentrieren. Und da kann dann natürlich auch ein Ortswechsel diesen symbolischen Neuanfang nochmal unterstreichen.
Sagt Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank.
Soweit also eine Einschätzung zu den Umbrüchen bei BMW und der Autoindustrie insgesamt. Kommen wir von der einen Branche zur Entwicklung auf dem Gesamtmarkt. Da hat ja Herr Plate, der US-Präsident, für Aufmerksamkeit gesorgt, weil er die Handelsgespräche mit China auf gutem Wege sieht. Eine von vielen seiner Äußerungen, wie oft ohne jede Begründung. Wie kommt das bei den Anlegern an? Wird das Achselzucken zur Kenntnis genommen oder verbreitet das Zuversicht?
Also im Moment überwiegt die Hoffnung und der DAX kann sich weiter verbessern, um einen Viertelprozent auf 13.268 Punkte.
Und was tut sich angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Also der Goldpreis notiert kaum verändert, bei rund 1.458 Dollar. Die deutschen Staatsanleihen sind weiter gefragt. Dementsprechend die durchschnittliche Rendite bei minus 0,37%. Und der Euro geht etwas zurück auf 1,1006 Dollar.
Dann schauen wir nun noch auf weitere Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Einen neuen Quartalsbericht hat der Bremsen-Spezialist Knorr Bremse vorgelegt. Noch nicht so lange an der Börse notiert. Wie ist das Echo?
Also Knorr Bremse zwar mit einem Anstieg bei Umsatz und Gewinn, aber der Autozulieferer hat schlechter abgeschnitten als erwartet. Von daher die Aktie heute mit einem Minus von 3,5%.
Und auch vom Konzern für Gewerbeimmobilien Aroundtown kamen neue Zahlen. Aroundtown war ja in den vergangenen Wochen oft Gesprächsthema. Wie reagieren die Anleger auf das Zahlenwerk?
Ja, Aroundtown mit der Fusion mit TLG Immobilien. Nun Aroundtown mit einem überraschend starken Quartalsergebnis, wie Experten sagen. Dazu ein optimistischer Ausblick. Und die Aktien von der Aroundtown steigen um etwas mehr als 2%. Ähnlich wie die Papiere des Fusionspartners TLG. Die gewinnen sogar 2,5%. Und überhaupt in der zweiten Börsenliga ist mächtig Musik drin. Der MDAX mit dem mittelgroßen Unternehmen hat ein neues Allzeithoch erreicht. Oder da ist der Batteriehersteller Varta mit einem Allzeithoch und einem Plus von mehr als 2%. Wie es da von Händlern heißt, weil es wohl eine hohe Nachfrage gibt bei den AirPod-Kopfhörern von Apple, wo die Varta-Batterien drin sind.
Jan Plate über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Was tun die DAX-Konzerne für den Klimaschutz und in welchem Umfang tragen die Maßnahmen dazu bei, die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen? Also inwieweit werden die politischen Ziele und Vorgaben durch die Großen aus der Wirtschaft unterstützt? Zu diesen Fragen wurde heute eine Studie veröffentlicht, die sich für uns Mischa Erhardt angeschaut hat.
Das Ergebnis der Untersuchung ist ernüchternd. Während Land auf, Land ab über notwendigen Klimaschutz und dessen Folgen geredet und gerungen wird, schneiden die größten und wichtigsten Börsenkonzerne des Landes in dieser Hinsicht eher schlecht ab.
Die Ambitionen der Klimaziele der 30 größten und liquidesten Unternehmen Deutschlands sind nur teilweise ambitioniert genug, um die Ziele des Pariser Klimavertrags unter den Annahmen der Internationalen Energieagentur zu erreichen,
sagt Studienautor Sebastian Müller vom Frankfurter Klimaberatungsunternehmen Wright. Andere Untersuchungen weisen in die gleiche Richtung. So hatte etwa eine Analyse des Handelsblatts im Sommer ergeben, dass die 30 größten Börsenunternehmen des Landes ihre CO2-Emissionen im vergangenen Jahr nicht gesenkt, sondern gesteigert haben. Allerdings lassen sich nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren. Zwischen den einzelnen Konzernen gibt es große Unterschiede. Hanna Helmke, Geschäftsführerin von Wright.
Also positiv fallen die SAP und die Continental raus, die wirklich auch ihre Klimaziele auf die Emissionen in der Wertschöpfungskette bezogen haben. Und negativ fallen natürlich die Unternehmen raus, wenn man das so sagen kann, die überhaupt keine Klimastrategie haben.
Negativ heraus stechen demnach etwa der Konsumgüterkonzern Henkel, die Stromversorger RWE und E.ON oder auch Heidelberg Zement. Die Studie untersucht den CO2-Fußabdruck der Konzerne und simuliert, wie der sich bis ins Jahr 2050 entwickelt, wenn die Unternehmen sich im Rahmen ihrer selbst gesteckten Klimaziele bewegen. Berücksichtigt haben die Studienautoren, dass die von der Internationalen Energieagentur festgelegten Klimaziele für einzelne Wirtschaftsbereiche und Unternehmen durchaus unterschiedlich ausfallen. So wird beispielsweise einem Zementproduzenten wie Heidelberg Zement ein 7-Grad-Ziel zugestanden, weil die Herstellung von Zement sehr energieintensiv ist. Trotzdem schneidet dieses Unternehmen in der Studie schlecht ab. Andere Unternehmen schießen mit ihren Klimazielanstrengungen sogar über die Zielvorgaben hinaus und berücksichtigen Prozesse, die außerhalb der eigenen Unternehmenstätigkeit liegen.
Mich hat positiv überrascht, dass einige der Unternehmen mit Blick auf die vor- und die nachgelagerte Lieferkette schon sehr ambitionierte Ziele haben und die auch, obwohl die Verantwortung und die Datenlage mit Blick auf diese vor- und die nachgelagerte Lieferkette sicherlich derzeit noch eine große Herausforderung ist,
sagt Sebastian Müller. Jedenfalls ist aber im Durchschnitt der DAX-Konzerne wohl eindeutig noch Luft nach oben, was die Strategien in Richtung einer emissionsärmeren Zukunft angeht. Das meint auch Aktionärsschützer Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Dieses Umschalten, das müsste langsam mal kommen, weil unsere deutsche Industrie ist teilweise sehr, sehr energielastig und CO2-lastig. Also die deutsche Industrie muss so langsam mal in die Pötte kommen.
Tüngler wie auch die Studienautoren kritisieren, dass der Klimawandel und dessen Folgen in vielen Konzernen noch allzu stiefmütterlich behandelt wird, eigentlich aber längst Chefsache sein müsste.
Die DAX-Konzerne und der Klimaschutz, Mischa Erhardt, berichtete. Das Geschäftsmodell des Online-Dienstes wenigermiete.de, der für Mieter überhöhte Mietzahlungen zurückfordert, ist rechtmäßig. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Katja Scherer.
Das Unternehmen leiste keine unzulässige Rechtsberatung, sondern sei im Schwerpunkt als Inkasso-Unternehmen tätig. Das hat der Bundesgerichtshof in letzter Instanz entschieden. Der Online-Dienst wirbt auf seiner Internetseite unter anderem mit der Durchsetzung der Mietpreisbremse. Mieter, deren Kaltmiete über den gesetzlichen Vorgaben liegt, können also die Gesellschaft beauftragen, ihnen die zu viel gezahlte Miete zurückzuholen. Im konkreten Fall versuchte wenigermiete.de für einen Berliner Mieter eine zu hoch angesetzte Miete zu drücken. Die Richter am Landgericht Berlin hatten die Klage zuerst abgewiesen, weil sie das Portal für nicht klagebefugt hielten. Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg sind die führenden Bundesländer bei der Energiewende. Das ist das Ergebnis eines Bundesländervergleichs im Auftrag der Agentur für erneuerbare Energien. Künftig müsse unter anderem die Windenergie wieder gestärkt werden, sagte Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die den Ländervergleich mitverfasst hat. Dazu sollten Kommunen finanziell am Ausbau beteiligt werden.
Indirekt würde ja auch ein Bürger in einer Kommune profitieren, wenn beispielsweise das Schwimmbad oder der Bus dadurch finanziert wird und man dadurch auch Vorteile hat. Man sieht einfach in der Akzeptanzforschung, in dem Moment, wo das möglich ist, sind die Bürger sehr viel eher bereit, da auch gemeinschaftlich mitzugehen.
Schlusslichter im Bundesländervergleich sind aktuell Sachsen, Berlin und das Saarland. Frauen, Selbstständige und Arbeitnehmer in prekären Jobs bekommen in Deutschland weniger Rente als ein durchschnittlicher Arbeitnehmer, der immer Rentenbeiträge gezahlt hat. Das geht aus dem aktuellen Rentenbericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hervor. Das Alterseinkommen von Frauen ist dem Bericht zufolge in Deutschland um 46% niedriger als das der Männer. Damit ist die Rentenlücke fast doppelt so hoch wie im OECD-Durchschnitt. Als Grund dafür nennt der Rentenbericht, dass Frauen in Deutschland oft weniger verdienen als Männer und deutlich häufiger in Teilzeit arbeiten. Selbstständige können dem Bericht zufolge im Durchschnitt nur mit 50% der Altersbezüge rechnen, die einem Arbeitnehmer mit vergleichbarer Karriere zustehen. Berücksichtigt man aber auch ihr Vermögen, mindert sich die Rentenlücke ab. Der Ausblick auf den Arbeitsmarkt in den nächsten Monaten hat sich verbessert. Das zeigen Auswertungen des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Rechne man saisonale Schwankungen heraus, sei in den nächsten 3 Monaten nicht mit einem stärkeren Anstieg der Arbeitslosigkeit zu rechnen, so die Prognose der Forscher.
Katja Scherer mit den Wirtschaftsnachrichten. Vor gut einer Woche erst zeigte sich auf einer Luftfahrtmesse in Dubai, dass durchaus eine Nachfrage besteht nach einem Mittelstreckenjet von Boeing, ein Flugzeug, das derzeit eigentlich kein Vertrauen genießt. Das Modell 737 Max nämlich, das weltweit weiter am Boden bleiben muss, nach 2 Abstürzen. Aber es gingen bis zu 50 Bestellungen ein. Noch allerdings muss Boeing warten, bis die Flugzeuge überhaupt wieder abheben können und Vertrauen neu gewonnen werden kann, das Vertrauen weiterer Fluggesellschaften und vor allem der Passagiere. Und die Wartezeit fällt wohl länger aus als von Boeing erwartet, wie Klaus-Rainer Jackisch berichtet.
Die schwere Krise beim angeschlagenen Flugzeugbauer Boeing hält an. Hoffnung auf eine baldige Wiederzulassung des Unglücksjets 737 Max noch in diesem Jahr erhielten jetzt einen kräftigen Dämpfer. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA sieht keine Eile geboten, die Startverbote aufzuheben und werde sich, so wörtlich, alle Zeit nehmen, die sie benötigt, um zu gewährleisten, dass das Flugzeug sicher ist, schrieb die Behörde in einem Brief an Boeing. Flugzeuge des Typ 737 Max dürfen nach 2 verheerenden Abstürzen mit insgesamt 346 Toten seit März weltweit nicht mehr starten. Ursache der Unglücke ist nach bisherigen Erkenntnissen eine fehlerhafte Steuersoftware. Diese soll eigentlich einen Sturzflug automatisch verhindern, löste ihn in den Fällen aber offenbar aus. Die Aufsichtsbehörde entzog Boeing jetzt auch das Mitspracherecht bei der Zertifizierung der Flugtauglichkeit einer Maschine. In der Vergangenheit hatte der Hersteller teilweise mitbestimmen können, was der Luftfahrtaufsicht schwere Kritik einbrachte. Die FAA und Boeing sind auch deshalb unter Druck, weil viele Piloten und Passagiere beiden nicht mehr trauen und selbst bei einer Wiederzulassung Flugzeuge des Typs nicht betreten wollen. Aus diesem Grund hatte US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen, den Namen des Modells zu ändern. In die Kritik geraten ist Boeing vor allem, weil das Unternehmen zunächst versucht hatte, die Fakten unter den Teppich zu kehren. In einer Anhörung vor dem US-Kongress vor wenigen Wochen erhob Senator Richard Blumenthal schwere Vorwürfe. Boeing-Vertreter seien nach den Abstürzen zu ihm gekommen und hätten von Fehlern der Piloten gesprochen. Der Grund für die Katastrophen sei aber ein ganz anderer.
Those pilots never had a chance. These loved ones.
Diese Piloten hatten von vornherein keine Chance, die Passagiere auch nicht. Sie waren in fliegenden Särgen unterwegs, weil Boeing Piloten absichtlich nicht über ein neues System zur Flugsteuerung informiert hatte.
Boeing deciding that it was going to conceal MCAS from the pilots.
Tatsächlich hatten Boeing-Mitarbeiter offenbar bereits im Vorfeld der Abstürze auf gravierende Mängel der Steuerungssoftware hingewiesen. Boeing-Chef Dennis Muilenburg machte in der Anhörung eine unglückliche Figur, räumte allerdings erstmals ein, sein Unternehmen habe Fehler gemacht.
We've made mistakes and we got some things wrong.
Der US-Flugzeugbauer ist durch das Flugverbot wirtschaftlich in schwere Bedrängnis geraten. Boeing schreibt tiefrote Zahlen, nicht nur weil Maschinen nicht ausgeliefert werden können, sondern auch weil Fluggesellschaften massive Schadenersatzansprüche für bereits vorhandene Flugzeuge verlangen, die am Boden bleiben müssen. Der Aktienkurs war zunächst kräftig eingebrochen, verbucht seit März aber nur noch ein moderates Minus von etwa 12%. Ob und wann Maschinen des Typs wieder in die Luft gehen können, ist derzeit ungewisser denn je.
Klaus-Rainer Jackisch über neue Rückschläge für Boeing. Und um 13.56 Uhr kommen wir nun zur Wirtschaftspresseschau. Keine Panik. So lassen sich die Reaktionen der Kommentatoren auf den von Audi angekündigten Stellenabbau zusammenfassen. Im Grunde hole der Konzern nur nach, was die Wettbewerber längst vollzogen hätten.
Der Tagesspiegel aus Berlin analysiert. Aus dem Vorsprung durch Technik, mit dem Audi Werbung macht, ist ein besorgniserregender Rückstand geworden. Um den Anschluss an die Technik der Zukunft nicht ganz zu verlieren, ist die VW-Tochter zu einem Kurswechsel gezwungen. 9.500 Arbeitsplätze werden in den kommenden 5 Jahren abgebaut, sozialverträglich, ohne betriebsbedingte Kündigungen. In Ingolstadt muss gespart werden und gleichzeitig in die Elektromobilität investiert werden. Ein Spagat, den viele erwartet haben, auf den aber nur wenige gut vorbereitet waren. Auch Audi nicht. Auch die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle verweist auf Versäumnisse der Vergangenheit. Audis Probleme sind symptomatisch und sie haben nur zum Teil mit den Umwälzungen in der Autoindustrie zu tun. Der Grund für den großen Einschnitt ist relativ banal. Man hat die kleinen Schnitte jahrelang nicht für nötig gehalten. So viel Schwung nahm Audi aus den guten Jahren mit, dass man den Vorsprung verspielte, mehrere Entwicklungschefs verschliss und sich dann auch noch einen verkorksten Führungswechsel leistete. Nach Einschätzung der Tageszeitung Taz geht es ohnehin um etwas anderes. Der Konzern will seine Gewinne steigern. Die eigentliche Nachricht ist also, dass Audi offensichtlich nicht glaubt, dass sein Autogeschäft noch expandieren wird. Wenn die Verkäufe aber nicht mehr steigen, dann lassen sich zusätzliche Gewinne nur generieren, indem man verstärkt rationalisiert und Personal einspart. Audi ist jedoch nicht repräsentativ für die Autobranche. Anderen Herstellern geht es deutlich besser. Nach den Berichten über eine systematische Verfolgung der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang sehen sich auch die dort aktiven deutschen Firmen mit Forderungen nach Schließung ihrer Werke konfrontiert. Doch was würde sich damit für die Uiguren verbessern, fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nichts, im Gegenteil. Wenn die Angaben von Volkswagen stimmen, wurden dort keine Zwangsarbeiter eingesetzt. Das Werk hat jedoch ein gewisses Maß an Arbeit und Wohlstand gebracht für die Region und gerade auch für uigurische Mitarbeiter. Würde es geschlossen, gingen nicht nur wichtige Arbeitsplätze verloren, die Region rückte noch mehr aus dem öffentlichen Fokus heraus.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Jessica Sturmberg begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Blick auf die Arbeits- und Sozialministerkonferenz, ein Thema hier die Pflegeberufe. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günther Hetzke.